Okay, ist das laut genug so? Ja, ne? Sonst müsst ihr kurz Bescheid sagen. Ich habe bei der Vorbereitung beschlossen, damit es nicht wieder so viel zu lang wird wie letztes Mal, dass ich etwas die Sache fokussiere. Also das heißt, dass ich vor allem auf die Kriegsschauplätze sozusagen Schauplätze von Militäreinsätzen eingehe, wo es wirklich was Neues gibt oder wo es gerade ganz akut ist, und dass ich diejenigen zurückstelle und nur kurz erwähne, wo im Moment nicht so viel los ist, wo auch perspektivisch nicht erkennbar ist, dass sich da jetzt noch viel weiterentwickeln wird, und wo ich letztes Jahr schon näher darauf eingegangen bin. Es würde sich sonst auch einiges doppeln. Aber wir können gerne dann auch auf Sachen, die ich jetzt auslasse, später noch dann in der Diskussion eingehen. Gut, schwerpunktmäßig eingehen möchte ich, auch wenn es nicht neu ist, auf Afghanistan, aber da gibt es einiges, was man erwähnen muss, denke ich. Dann vor allem natürlich auf Syrien und alles, was drumherum ist, und auf den Einsatz in Mali mit dem gesamten Umfeld, was auch eine richtig komplexe Geschichte eigentlich ist. Vielleicht zur Einstimmung hier, ne? Wir dienen Deutschland. Für diejenigen von euch, die vielleicht hinterher dem Club hier was abgewinnen können, das gibt es auch als Aufkleber bei eBay zu erwerben. Ne? Wie gesagt, eBay, und irgendwo findet man das dann. Okay, die Bundeswehr selber hat inzwischen ihre Website etwas aufgepeppt, was so die Einsätze angeht. Das sieht inzwischen so aus. Also yeah. Ja, es ist eine richtige Landkarte drauf, und all die schönen Interventionsgebiete sind hier aufgeführt mit Foto und dem zugehörigen Kürzel. Jo, ihr seht, es sind inzwischen, wie viele Länder sind das eigentlich? 12, glaube ich, 11. Wo die Bundeswehr in der einen oder anderen Form aktiv ist. Ganz oben ist die ISAF, also Afghanistan. Hier, da möchte ich drauf eingehen, UNAMA, das ist die UN-Mission in Afghanistan, wo auch einzelne deutsche Soldaten immer wieder mit dabei sind. Afghanistan möchte ich gleich drauf eingehen. Auf jeden Fall eingehen möchte ich auch im Zusammenhang mit Syrien auf die UNIFIL, das ist der Marineeinsatz vor der Küste des Libanon. Recht knapp eingehen möchte ich nur auf Atalanta, den Marineeinsatz hier am Horn von Afrika. Dann gibt es noch dieses EUCAP Nestor, das ist ein anderer, offiziell nicht wirklich militärischen Zielen, sondern humanitären Zielen dienender Einsatz in Ostafrika. Mit diesem Einsatz in Uganda verhält es sich genau oder nicht ganz genauso. Da werden Soldaten auch für Somalia ausgebildet. Also da möchte ich kurz im Zusammenhang mit dem Horn von Afrika nachher drauf eingehen. Eher auslassen würde ich gerne erstmal die beiden Einsätze im Sudan, nämlich hier den im Südsudan und den in Darfur, vielleicht nachher noch ganz kurz erwähnen. Aber ich denke, das ist einer, werde ich vielleicht bei Ostafrika noch kurz drauf eingehen. Kongo würde ich gerne auslassen. Das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Das handelt sich da auch immer nur oder um 2, 3, 4 Soldaten, die da halt in diesem offiziell beratenden Einsatz im Kongo tätig sind. Das ist kein Schwerpunkt der deutschen Außenpolitik, meiner Ansicht nach. Deswegen würde ich es eigentlich gerne auslassen. Und auch gerne auslassen würde ich dieses Mal die KFOR. Das ist auch nochmal ein eigenes Kapitel, wobei man sagen kann, dass die Einsätze in Südosteuropa nun eher im Rückbau begriffen sind und eigentlich da nicht mehr viel nach, also das ist viel Zustandsbewahrung auch. Klar, die Patriots in der Türkei kommen bei Syrien mit dran, und dann hier die beiden Mali-Einsätze, also die beiden offiziell getrennten Operationsformate für Mali, die kommen dann im Zusammenhang mit Mali. Gut, das wären so die Sachen, die anstehen. Anfangen möchte ich mit Afghanistan. Da ist es ja so, dass inzwischen klar ist, Ende 2014 wird es einen Einschnitt geben. Es ist noch nicht ganz klar, wie sich dieser Einschnitt wirklich abspielen wird. Klar ist, die Bundeswehr wird ihr Kontingent deutlich zurückfahren. Sie hat damit schon angefangen. Hier ist eine Statistik, wie sich das deutsche Kontingent entwickelt hat in den letzten 12 Jahren. und wie es sich nach Planungsstand jedenfalls in den nächsten 3-4 Jahren weiterentwickeln wird. Es ist so, dass der offizielle Stand im Moment der ist, dass das Verteidigungsministerium sagt, die Bundeswehr geht zum größten Teil raus, allerdings nicht komplett. Es wird da bleiben eine sogenannte Ausbildungsmission, das heißt 600 bis 800 Soldaten, das ist der aktuelle Planungsstand. Wie gesagt, es kann sich noch ändern. Die da bleiben, um halt vorwiegend afghanische Militärs zu trainieren, damit die praktisch den Status quo da halten können. Status quo soll heißen, es bleiben diejenigen Seilschaften, diejenigen Klicken, auch diejenigen Clans an der Macht, die im Moment da sind. Und es soll verhindert werden, dass da sich eben wieder Strukturen nach oben bringen, die dann nach außen irgendwie gegen den Westen aktiv werden. Ja, offiziell wird das Ganze als Ausbildungsmission laufen. Räumlich gesehen ist noch nicht alles wirklich geklärt. Es gibt noch unterschiedliche Varianten. Eine Variante ist, dass sich praktisch die westlichen Truppen insgesamt, zu denen ja die Bundeswehr dann auch gehört, nach Kabul zurückziehen und in Kabul halt das, also das Training der afghanischen Einheiten stattfindet. Es gibt eine weitere Variante, die sagt, man soll doch bestimmte Städte in der Fläche sozusagen halten. Für die Deutschen würde das bedeuten, dass sie in Mazar-i-Sharif wohl bleiben, also in dieser Stadt im Norden Afghanistans, wo sie heute ihr größtes Feldlager haben. Hier, oh nein, es kommt gleich erst. Entschuldigung, das war zu früh. Und ja, das wären so die beiden Hauptvarianten. Klar ist, dass jeweils die sogenannten Ausbildungseinheiten da natürlich auch geschützt werden müssen. Das heißt, es werden in einem gewissen Umfang eben auch kämpfende Einheiten da bleiben müssen. Das ist so die offizielle Variante. Der Gesamtumfang ist noch nicht wirklich klar. Da muss man sehen, was rauskommt. Klar ist aber, dass der Großteil der Truppen abgezogen wird und dieser Abzug hat genau genommen inzwischen schon begonnen. Dieser Abzug findet auf eine etwas komische Art und Weise statt. Normalerweise würde man ja denken, die haben in den letzten Jahren ja ihre Truppentransporte zumindest teilweise über russisches Territorium abgewickelt. Also nicht die Truppen selber, aber das Material auf jeden Fall, soweit es keine Waffen waren. Da gibt es auch Bahnverbindungen. Normalerweise würde man denken, der Abzug findet schlicht und einfach über diese Bahnverbindungen statt. So ist es aber nicht. Offiziell sagen die dazu, ich zitiere jetzt mal einen Militär, der sich vor ein paar Tagen dazu gegenüber Tagesschau.de geäußert hat, Zitat, bedauerlicherweise sind die bürokratischen Hürden momentan an den Grenzübergängen so hoch, dass es bisher die letzten Monate überhaupt nicht gelungen ist, auch nur einen einzigen Eisenbahntransport über die Landlinie nach Deutschland zu bekommen. Zitat Ende. Also wir sagen, sie haben riesige Probleme und das kann nur heißen, Probleme mit Russland, eben den Rücktransport zu organisieren. Mir ist nicht wirklich klar, woran es liegt. Wenn jemand von euch das weiß, wäre ich sehr interessiert dran. Aber offensichtlich gibt es diese Schwierigkeiten gerade. Denn also Afghanistan grenzt zwar nicht an Russland, aber dazwischen liegen nur die zentralasiatischen Staaten. Und dass die sowohl gegen Russland als auch gegen Deutschland eine Politik betreiben, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Gut, was also die Bundeswehr deswegen macht, ist einen etwas eigentümlichen Weg zu gehen, nämlich den Weg über die Türkei. Es ist so, und so hat es auch schon angefangen, dass die Flüge von Mazar-i-Sharif ausgehen nach Trabzon. Das liegt an der Mittelmeerküste in der Türkei. Links seht ihr den Flughafen, wo die Flieger ankommen aus Afghanistan. Und rechts seht ihr den Hafen, wo dann eben das ganze Zeug in die Schiffe verladen wird und per Schiffstransport durch das Mittelmeer und dann eben die Atlantikküste hoch nach Deutschland gelangen. Der Grund dafür, warum die nicht direkt nach Deutschland fliegen, ist, dass sie sagen, sie können so wohl Kosten sparen, weil einfach der Schiffstransport ja deutlich billiger ist als so ein Lufttransport. Und bis in die Türkei ist es halt auch für die Flugzeuge deutlich billiger. Also sie sagen, das ist hat hauptsächlich Kostengründe, dass sie es über die Türkei machen. Das ist eben der Weg, wie der Großteil der Transporte gerade abgewickelt wird. Manche besonders sensible Gerätschaften werden auch direkt nach Deutschland geflogen. Und wie gesagt, dieser Prozess hat inzwischen angefangen. eine unklare Sache ist, wie sich die Verhältnisse in Afghanistan tatsächlich weiter gestalten werden, und zwar in verschiedener Hinsicht. Zum einen ist es natürlich unklar, wie die Lage in Afghanistan vor Ort ausschauen wird, also sprich, ob sich in Kabul eben Karzai an der Macht halten kann mit seinem Clan oder ob es da, wofür einiges spricht, auch wieder größere Unruhen und möglicherweise auch einen neuen Bürgerkrieg geben wird. Eine große Frage ist auch, wie es in den Städten in sozusagen der Fläche, also eben weg von der Hauptstadt, aussehen wird. Und da wiederum auch in den kleineren Städten. Es ist so, dass der Rückzug der Bundeswehr zum Beispiel aus Kunduz jetzt perspektivisch auch ansteht. Und die Frage ist, wie sich einfach die Machtverhältnisse in Kunduz dann gestalten, wenn die Bundeswehr weg ist, die bis jetzt eben bestimmte Herrschaftsstrukturen da auch gestützt hat. Sprich eben diejenigen Kräfte immer ferngehalten hat, die man hier gerne als Taliban bezeichnet, was häufig einfach paschtunische Kräfte sind, wo sicherlich auch bestimmte islamistische Strukturen organisiert sind. Das ist alles sehr unübersichtlich, aber diese Lage wird sicherlich wieder unübersichtlicher werden mit dem Abzug der westlichen Truppen dort, und auch ein Wiederaufflammen des Bürgerkrieges ist nicht auszuschließen. Und die Frage ist dann natürlich auch die, wie wird es sich mit den im Land verbleibenden Ausbildungstruppen verhalten? Werden die da wirklich so bleiben können und ihre Ausbildungsmaßnahmen fortführen können? Wird es da nicht vielleicht doch auch eine stärkere Kampfbeteiligung geben? Also zum Beispiel, dass etwa das KSK da wieder mehr aktiv werden wird, das Kommando Spezialkräfte. Es ist ja so, dass vor ein paar Tagen zum ersten Mal seit, glaube ich, 2 Jahren wieder ein deutscher Soldat umgekommen ist in Afghanistan. Es war einer vom Kommando Spezialkräfte, also aus dieser Eliteeinheit, der eben genau bei so einer Kampfhandlung da tatsächlich dann umgekommen ist. Und die große Frage ist eben, ob solche Spezialoperationen dann in nächster Zeit auch wieder zunehmen werden. Schon im Verlauf des Abzugs und möglicherweise dann eben auch bei der Sicherung der 600 bis 800 Bundeswehrsoldaten, die da verbleiben werden. Und über die weitere Zukunft kann man dann, denke ich, viel spekulieren. Da ist zumindest theoretisch alles drin von einem weiteren Verbleib dieser Ausbildungstruppen über einen überstürzten Abzug bei einem Wiederaufflammen des Bürgerkriegs. Aber da denke ich, wir können nachher gerne noch drüber diskutieren, aber da ist auch sehr viel Spekulatives noch drin im Moment. Das hier ist Camp Marmal in Mazar-i-Sharif, also das deutsche Camp, was sicherlich als erstes jetzt mal noch bleiben wird und wo möglicherweise dann eben auch auf Dauer Ausbildung der afghanischen Streitkräfte durch die Bundeswehr stattfinden soll. Vielleicht noch kurz eine strategische Anmerkung am Schluss zu diesem im Rückbau befindlichen Einsatz. Das hier ist eine Weltkarte, und zwar eine, wie sie wahrscheinlich auf die nächsten Jahrzehnte besser passt als die bisherige, nämlich eine chinesische, wo China in der Mitte liegt und Europa da, wo man es eigentlich gerne hätte, nämlich irgendwo am Rand, wo es keine große Rolle spielt, also hier oben. Ja, und auf dieser Weltkarte hier ist Afghanistan, und man sieht es leider nicht so deutlich, sehe ich gerade. Auf dem Bildschirm sieht man es eigentlich relativ gut. Hier ist es sehr verschwommen. Jedenfalls hier im Westen Chinas kann man da eben Afghanistan sehen. Und das ist ein Punkt, der, denke ich, tatsächlich auch bei dem ganzen Komplex weiterhin eine Rolle spielen wird. Denn wenn westliche Truppen in Afghanistan stationiert sind, dann heißt das immer auch, sie sind, ich hoffe, die nächsten sind dann besser, dann heißt das. Ja, komisch, ne? Hier kann man uns erkennen, ne? Ganz nicht. Völlig seltsam.
Chinesische Karte, ja, genau. Das kann man nicht gut sehen.
Genau. Ja, schade. Naja. Gut, also ein wichtiger Punkt auch bei diesem im Rückbau befindlichen Einsatz ist eben, dass westliche Truppen, solange sie in Afghanistan stationiert sind, dass sie eben direkt im Westen Chinas stationiert sind. Afghanistan grenzt mit einem kleinen Stück sogar direkt an China, und im Zusammenhang mit den großen Auseinandersetzungen mit China, die ja im Kommen sind, ist das ein Faktor, der durchaus noch eine Rolle spielen kann und der sicherlich aus Sicht der westlichen Staaten dafür spricht, in Afghanistan zumindest irgendwelche Stützpunkte noch aufrechtzuerhalten. Das ist, denke ich, eine Sache, die man bei Afghanistan immer im Hinterkopf behalten muss. Gut, aber wie gesagt, in dem großen Umfang ist Afghanistan inzwischen im Rückbau befindlich. Ja, Syrien. Das ist eines der großen Themen gerade, auch sicherlich aus Sicht der Bundeswehr zumindest in einigen Aspekten. Zu Syrien, denke ich, ist ein Punkt wichtig, der überhaupt nicht Syrien selbst betrifft, sondern der den gesamten Mittleren Osten betrifft, und zwar vor allem Iran. Es gibt seit einigen Jahren bekanntermaßen einen großen Konflikt am Persischen Golf. Das ist ein Konflikt mit Iran. Wenn man es historisch aufblättert, würde ich es so aufblättern, dass man sagen kann, es ist für den Westen insgesamt, also sowohl für die USA als auch für die Bundesrepublik und die anderen europäischen Staaten, also die imperialistischen Staaten auf jeden Fall, immer eine wichtige Sache gewesen, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg am Persischen Golf präsent zu sein und da auch wirklich den entscheidenden Einfluss zu haben. Das ist für die USA, kann man das sagen, auch eine erklärte Strategie, am Persischen Golf eben nichts anbrennen zu lassen. Nichts anbrennen lassen heißt, dass da keine andere Macht so stark werden kann, darf, dass sie die westliche, sage ich jetzt mal in dieser Allgemeinheit, die westliche Hegemonie da stört. Dieser Grundgedanke ist sicherlich ein Grund dafür gewesen, dass in den 80er Jahren im Iran-Irak-Krieg irgendwie immer beide Seiten unterstützt worden sind, weil die sich auf diese Weise ja beide gegenseitig neutralisiert haben, zumindest aus Sicht des Westens. Das Ganze ist dann etwas aus dem Lot geraten Anfang der 90er Jahre mit dem ersten Irakkrieg oder zweiten, je nach Zählung, jedenfalls mit dem des von Anfang der 90er Jahre, wo zunächst der Irak zu stark zu werden schien, als er sich nämlich Kuwait einverleibt hat, wo der Irak deswegen dann erstmal mit einem Krieg überzogen wurde. Was auf der anderen Seite die Gewichte am Persischen Golf schon so vorsichtig in Richtung Iran verschoben hat. Ja, und dann kam der Golfkrieg des Jahres 2003, der Irak halt wirklich in Schutt und Asche gelegt hat. Und seitdem ist eigentlich am Persischen Golf klar, Iran hat freie Fahrt. Iran ist die stärkste Macht am Persischen Golf, eigentlich in jeder Hinsicht, sowohl von dem potenziellen Reichtum Erdöl und Erdgas her, als auch von den Potenzialen der Bevölkerung her, die sehr gut ausgebildet ist, durchaus auch in der Lage wäre, eine Industrie aufzubauen, das Land voranzubringen. Es gibt eine erklärte Strategie im Iran, dass die genau das vorsieht, nämlich den Iran zur auch handlungsfähigen Vormacht am Persischen Golf zu machen. Das ist eine Strategie, die nicht nur vom gegenwärtigen Regime getragen wird, sondern eigentlich von den Eliten, teilweise sogar von denjenigen, die sich in Europa im Exil befinden. Und das ist natürlich ein Punkt, der, wie man in den letzten Jahren ja auch sehen konnte, vom Westen, sage ich jetzt auch mal in dieser Allgemeinheit, können wir gerne auch später noch auseinander dividieren, so nicht toleriert wird. Es gibt unterschiedliche Strategien, gegen Iran vorzugehen. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Zu dieser Strategie gehört aber auf jeden Fall, dass man gegen Kräfte im gesamten Nahen und Mittleren Osten vorgeht, die auf der Seite des Iran stehen in diesem Hegemonialkonflikt. Und dazu gehören erstmal die Kräfte, die mit dem Schlagwort schiitischer Halbmond zusammengefasst werden. Also gemeint ist dabei Folgendes. Wenn man sich im Konflikt mit Iran befindet, dann befindet man sich in einem Konflikt mit der Vormacht auch der schiitischen Strömung des Islam. Tatsächlich ist es so, dass es auch im Irak einen starken schiitischen Bevölkerungsteil gibt, und es ist tatsächlich heute auch so, dass sich dadurch teilweise eine erkennbare Nähe zum Iran abzeichnet, auch in den politischen Kräften, die aus diesem Bevölkerungsteil eben hervorgegangen sind. Das heißt, das wäre praktisch hier dieser Teil. Wenn man da diesen Halbmond, der hier so eingezeichnet ist, mal weitergeht, dann landet man zunächst in Syrien, und das ist da jetzt schon der Punkt, der interessant wird. Syrien ist eigentlich der letzte staatliche Verbündete des Iran gewesen, muss man sagen. Ja, man kann sagen, ist es heute noch, aber ich denke, der Zustand Syriens macht ja deutlich, dass man ja, oder andersrum macht deutlich, in welchem Zustand sich heute eben dieser Verbündete Irans befindet. Ja, und südlich davon wäre dann noch als relevante Kraft eben zu nennen die Hisbollah im Libanon, die sicherlich auch auf der Seite des Iran steht in diesem Hegemonialkonflikt. Und wenn man mal die andere Richtung, diesen schiitischen Halbmond lang geht, dann landet man hier in Bahrain und im Osten Saudi-Arabiens. Auch hier gibt es schiitische Bevölkerungsteile. in Bahrain. Ihr wisst es vielleicht, werden Demonstrationen der schiitischen Bevölkerungsmehrheit regelmäßig zusammengeknüppelt, teilweise sogar zusammengeschossen, ohne dass das größer thematisiert wird. Und im Moment nicht ganz so gewalttätig, aber zeitweise auch gewalttätig gewesen ist die Unterdrückung der schiitischen Bevölkerungsgruppe im Osten Saudi-Arabiens, denen da immer unterstellt wird, sie würden möglicherweise auch auf der Seite des Iran stehen. Gut, jedenfalls Teil des großen Hegemonialkonfliktes mit Iran ist praktisch das Vorgehen gegen diese schiitischen Kräfte, die auf diesem, wenn man so will, Halbmond liegen. Und genau dazu zählt eben Syrien, beziehungsweise zählt das Spektrum, das vor allem Assad vertritt. Assad vertritt ja die Alawiten dort und die werden zwar nicht von allen als schiitisch anerkannt, aber sie stehen dem schiitischen Islam schon irgendwie nahe. Und abgesehen davon ist es eben tatsächlich auf der politischen Ebene so, dass Assad ja praktisch ein Verbündeter des Iran gewesen ist oder es noch heute ist eigentlich. Gut, aus Sicht des Westens, auch jetzt in dieser Allgemeinheit, ist das eine ganz entscheidende Sache und daraus resultiert auch ein etwas älterer Einsatz der Bundeswehr in der Region, nämlich der Einsatz vor der Küste des Libanon im Rahmen von UNIFIL. Hier kann man es aber sehen, da hinten ein Bundeswehrschiff, was eben hier Libanon vor der libanesischen Küste kreuzt. Hier ist das Ganze mal grafisch dargestellt. Hier der Libanon und hier das Einsatzgebiet der deutschen Marine. Die schippert darum seit 2006, seit dem Libanonkrieg damals. Erklärtes Ziel ist es, Waffenschmuggel zu unterbinden und gleichzeitig die libanesische Marine auszubilden. Wenn man diese Chiffre mal runterbricht auf den politischen Gehalt, bedeutet es, Waffenschmuggel an die Hisbollah zu unterbinden, also an die Miliz im Libanon, die auf Seiten des Iran steht. Und es bedeutet, die libanesische Marine auszubilden, auch in ihrer Eigenständigkeit gegenüber Syrien. Das heißt also da praktisch eine eigenständige Marine eben hinzustellen, die Abhängigkeit des Libanon von Syrien, die schon sehr lange gegeben war, vermindert. Das bedeutet, der Ursprung dieses Bundeswehreinsatzes vor der Küste des Libanon ist eigentlich die Absicht gewesen, letztlich Syrien und damit auch einen Verbündeten des Iran zu schwächen und eben auch die Hisbollah als ihrerseits einen Verbündeten des Iran auszuschalten oder zumindest eben auch niederzuhalten. Diese ganzen Aktivitäten vor der Küste des Libanon sind seit dem Beginn des offenen Krieges, Bürgerkrieges in Syrien nochmal anders einzustufen. Denn durch dieses Seegebiet hier findet tatsächlich inzwischen ein sehr umfangreicher Waffenschmuggel statt. Vor allem zu Beginn des Krieges in Syrien war das der Fall. Denn es ist so gewesen, dass ungefähr hier in Tripoli, einer Hafenstadt ganz im Norden des Libanon, da ist ein Hafen, wie das bei Hafenstädten so ist, und da sind viele Schiffe angekommen mit Waffen, unter anderem aus Libyen. Also die Milizen in Libyen, teilweise auch krass islamistische Milizen, die haben zum Teil ihre Waffen eben nach Syrien geliefert, sind zum Teil selbst über diese Schiffe mit nach Syrien und als Logistikdrehscheibe hat zumindest am Anfang des Krieges in einem großen Maß diese Hafenstadt Tripoli gedient. Das heißt, ein bedeutender Teil der Zulieferungen an die Aufständischen in Syrien ist genau über den Libanon abgewickelt worden und damit natürlich auch durch das Einsatzgebiet der Bundeswehr hindurch. Die haben also kräftig weggeschaut die ganze Zeit, um da eben nichts anbrennen zu lassen. Gut, also insofern ist da durchaus schon eine direkte Verwicklung in den Syrienkrieg gegeben. In dem Fall eine vorwiegend durch Passivität. Ein zweites Ding, wo die Bundeswehr direkt in den Syrienkrieg involviert ist, das ist natürlich, es hat ja viele Schlagzeilen gemacht, die Stationierung der Patriot-Batterien im Süden der Türkei. Hier eine dieser Batterien, hier eine Landkarte.
Ach, das ist irgendwie komisch, also mit den Farben meine ich.
Da steht eine Art auf Voranderspeed.
Ja, wurscht. Also jedenfalls hier Türkei, hier Syrien. Und Hier ist der ist Karamanmarast, also der Einsatzort der Bundeswehr. Hier ist Adana, da sind weitere Patriot-Batterien stationiert, hier weiter im Osten nochmal. Ich weiß gerade nicht auswendig wo. Jedenfalls, hier gibt es so eine kleine Linie, die eben mit Patriot-Batterien abgesichert ist. Diese ganze Geschichte hat eine Menge Merkwürdigkeiten. Also eine Merkwürdigkeit ist, dass man sich fragt, wieso da eigentlich Patriot-Batterien stationiert werden sollen. Also es ist eigentlich niemand auf die Idee gekommen, dass Syrien, beziehungsweise die Reste des syrischen Staates, der gerade wirklich genug Probleme am Hals hat, dass der auf die Idee kommen sollte, jetzt gerade mal die Türkei anzugreifen. Also das ist eine Idee gewesen, die politisch nicht unbedingt nahegelegen hat. Insofern hat man sich gefragt, wieso da Patriot-Batterien stationiert werden sollen, die halt Raketen abschießen können, wie sie da nach jeglicher Logik eigentlich nur vom syrischen Staat abgefeuert werden könnten. Aber das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich über die Stationierung eigener Einheiten eine viel deutlichere Involvierung auch der stationierenden Streitkräfte in diesen Krieg gegeben ist. Denn die Tatsache, dass die Bundeswehr jetzt da unten stationiert ist, bedeutet natürlich, dass die Möglichkeit, dass sie irgendwie da in die Kämpfe involviert werden kann, gegeben ist. Also zumindest theoretisch. Was natürlich vorher nicht der Fall gewesen ist. Das bedeutet also, die Gefahr, dass der Krieg da eskaliert, ist seitdem viel deutlicher. Man, denke ich, muss für die Einschätzung tatsächlich dazu sagen, dass die deutschen Patriot-Batterien nicht direkt an der Grenze stationiert sind, sondern ein ganzes Stückchen weg. Was wiederum bedeutet, dass auf der einen Seite die Schussweite nach Syrien rein nicht besonders groß ist, weil eben einfach viel Strecke schon in der Türkei liegt, und dass auf der anderen Seite auch die Radargeräte, die damit dran sind, nicht das alles erfassen könnten, was sie erfassen könnten, wenn sie direkt an der Grenze stationiert wären. Vielleicht können wir nachher auch mal nochmal drüber diskutieren, warum und wieso, aber es scheint mir so, wie wenn das deutsche Interesse da wirklich in einer oder der anderen Form direkt in diesen Krieg involviert zu werden, nicht besonders hoch ist. Sagen wir es mal so. Also direkt involviert zu werden im Sinne von, dass deutsche Truppen da irgendwie in die Schusslinie geraten und irgendwie in Kampfhandlungen involviert werden. Das wiederum bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass Deutschland da keine Interessen hat und auch keine Politik verfolgt, die entsprechend interessengeleitet ist. Ein nach wie vor sehr schönes Beispiel dafür sind überhaupt nicht die Patriots, sondern was ganz anderes. Das sind diese sogenannten Flottendienstboote der Bundeswehr. Die schippern tatsächlich immer wieder, also nicht durchweg, aber recht häufig vor der Küste des Libanon und auch vor der Küste von Syrien herum. Im Mittelmeer, offiziell sind das irgendwelche Einsätze im Mittelmeer gegen Schmuggel oder gegen irgendwas im Rahmen dieses Mittelmeereinsatzes der Bundesmarine. Ja, und die kreuzen dann halt unter anderem vor der syrischen Küste und tun das, was sie auch ganz offen zugeben, nämlich, dass sie Informationen sammeln. Die Bundeswehr sagt immer, das ist keine Spionage, sondern Aufklärung. Es wird halt aufgeklärt, was da an Land stattfindet, aber diese Aufklärung räumen sie unumwunden ein. Das wiederum bedeutet, dass die Bundeswehr wohl in Zusammenarbeit mit dem BND eine sehr gute Kenntnis über die Geschehnisse in Syrien selbst hat. Es ist auch klar, dass die Ergebnisse dieser Aufklärungstätigkeit, wie man offiziell sagen muss, da auch nicht in deutschen Computern stecken bleiben, sondern dass die durchaus weitergegeben werden, wie das eben im Rahmen der in dem Fall wieder westlichen Kriegskooperation so ist. Das bedeutet, die werden zum Beispiel weitergegeben auch nach Adana, wo entweder auf dem NATO-Stützpunkt oder in räumlicher Nähe, das weiß ich nicht sicher, auch BND-Leute stationiert sind und eben ihre Ergebnisse abgleichen mit anderen Stellen westlicher Staaten, vor allem die USA und die Türkei und auch Großbritannien werden da immer wieder genannt, und dass über die wiederum die deutschen Aufklärungsspionageerkenntnisse halt auch bei den syrischen Aufständischen landen, ist eigentlich völlig klar, bestreitet in dieser Form eigentlich auch niemand öffentlich. Gut, das heißt also, über diese Spionageoperationen ist die Bundesrepublik auch tatsächlich direkt in den Krieg involviert, weil ihre Erkenntnisse eben auch direkt landen bei den Aufständischen, die damit ja ihren Krieg führen können. Jo, eine weitere Sache, wie die Bundesrepublik auch direkt involviert ist in den Syrienkrieg, das ist das hier, dieses The Day After Projekt. Diese drei Leute hier sind drei Oppositionelle aus Syrien, über die ich mich jetzt eigentlich als solche gar nicht näher auslassen möchte, sondern das Interessante, denke ich, ist dieses deutsche Projekt, was dahinter steckt und was eigentlich ein deutsch-amerikanisches ist. Die Sache ist ja, der Krieg in Syrien läuft ab. Es ist so, dass durch diesen Krieg eine Regierung geschwächt wird, die tendenziell auf der Seite des Iran stünde, die also sozusagen auf der gegnerischen Seite steht, und dass in diesem Krieg die Bundesrepublik zusammen mit anderen westlichen Staaten eben die Aufständischen unterstützt, die genau dieses pro-iranische Regime da weghauen wollen. Das ist so die operative Seite mit Unterstützung eben unter anderem des BND und tätigem Wegsehen der Bundesmarine bei Schmuggeltransporten. Nun ist es aber so, dass die Nachkriegsplanungen eigentlich schon lange laufen, und zu diesen Nachkriegsplanungen gehört eben auch die Überlegung, wen man denn da in Syrien als Regierung einsetzen kann. Das ist in Syrien sehr, sehr schwierig aufgrund der politischen Lage im Land, wie zersplittert das Land politisch gesehen eigentlich auch schon war vor dem Krieg, kann man an der heutigen Lage sehen. Es ist wirklich, also an der Zersplitterung im Bürgerkrieg eben. Ein guter Teil der Opposition, der im Exil ist, ist schon lange in Kontakt eben mit den westlichen Staaten, um zu überlegen, wie man Syrien eben gestalten kann nach einem Ende des Bürgerkriegs. Die Stiftung Wissenschaft und Politik, ein vom Kanzleramt direkt finanzierter Think Tank in Berlin, der eigentlich bislang nur wirklich, man kann es jetzt nicht Forschungsarbeit nennen, aber praktisch Schreibtischarbeiten erledigt hat, nämlich Konzepte entwickeln oder irgendwelche Erkenntnisse über andere Staaten sammeln, Strategien entwickeln, sowas. Der hat jetzt, soweit ich weiß, zum ersten Mal im größeren Maßstab auch ein operatives Projekt durchgeführt. Das hat nämlich vorgesehen, dass man syrische Oppositionelle sammelt, es sind ungefähr 50 gewesen, und mit ihnen zusammen Konzepte für ein Nachkriegssyrien entwickelt. Dieses Projekt hieß The Day After, also der Tag danach, wurde zusammen durchgeführt mit dem United States Institute of Peace. Das ist übrigens kein Tarnname für die US-Armee, sondern das ist tatsächlich auch so ein Art Think Tank, der allerdings auch stärker operativ arbeitet, als es die SWP tut. Ja, und im Rahmen dieses deutsch-amerikanischen Projektes sind eben tatsächlich Nachkriegsplanungen für Syrien erarbeitet worden, hier zusammengefasst in dem da links abgebildeten, dieser abgebildeten Broschüre. Das ist im Sommer letzten Jahres offiziell zum Ende gekommen. Seitdem ist dieses Projekt abgetaucht. Das heißt, man hört nichts mehr davon. Es gibt ja gegenwärtig auch nicht wirklich die Aussichten, dass man da tatsächlich jetzt eine Exilregierung auch vor Ort einsetzen könnte, die dann tatsächlich auch was tun kann. Beziehungsweise gleichzeitig ist es so, dass sich in Syrien selbst eben andere Kräfte auch durchsetzen, mit denen dieses Projekt nicht mehr kompatibel ist. Ob es wirklich gescheitert ist oder irgendwann nochmal aus der Tasche geholt wird, wird man sehen müssen. Kann man, denke ich, gegenwärtig noch nicht sicher sagen. Es war aber ein Versuch der deutschen Seite, da eben perspektivisch eine Regierung in Syrien zu installieren. Was die Kriegshandlungen in Syrien selbst angeht, würde ich gerne noch einen kleinen Exkurs einschieben, der überhaupt für die Gesamtkonstellation im Mittleren Osten, auch in Nordafrika, sehr wichtig ist. Das ist nämlich, das sind die Bündnisse im Mittleren Osten. Ausgangspunkt dafür ist, so strategisch gesehen, auch wieder der Iran. Und beim Vorgehen gegen den Iran ist es so, dass der Westen wieder, um mal diese allgemeine Formel zu nehmen, nicht nur mittels oder nicht nur gegen die Kräfte vorgeht, die als als schiitischer Halbmond bezeichnet werden, also gegen die vor allem schiitischen Kräfte im Irak, in Syrien, im Libanon, sondern es ist natürlich auch so, dass der Westen sich da Verbündete gesucht hat. Klar, ne? Also wenn man einen anderen Staat eindämmen will, kann man Verbündete sehr gut brauchen. Die Verbündeten des Westens sind vor allem Saudi-Arabien als die Vormacht des sunnitischen Islam mit auch politischen und ökonomischen Rivalitäten gegenüber Iran. Ja, Saudi-Arabien ist sicherlich einer der ganz wichtigen Verbündeten des Westens im Mittleren Osten. Und ein zweiter ist Katar. Katar bislang lange Zeit sehr unbekannt, seit 2-3 Jahren inzwischen relativ bekannt. Ich möchte kurz 2-3 Sätze zu diesen beiden Staaten sagen, denn das ist wichtig, um die Folgen und auch die Weiterentwicklung der Kriegstätigkeit im Mittleren Osten einschätzen zu können, denke ich. Saudi-Arabien, hier nochmal eingezeichnet, ist ein Staat, der regiert wird von einem Clan, nämlich von dem Clan der Al-Saud. Er wird regiert praktisch in Kooperation mit einer gewissen Strömung des Islam und dessen Klerus, nämlich mit dem wahhabitischen Islam. Das ist die rigideste Form des Islam überhaupt. Es ist tatsächlich richtig, dass der schiitische Islam, wie er im Iran gegenwärtig Staatsreligion ist, sehr repressiv ist, auf jeden Fall. Es ist aber genauso sicher, dass es ein Klacks ist gegenüber dem saudischen Wahhabismus, der ziemlich das krasseste ist, was der Islam, oder sagen wir so, der Islamismus hervorgebracht hat. Links unten die saudische Staatsfahne, die schon das Bündnis mit dem Wahhabismus deutlich macht. Oben Merkel bei einem Gespräch mit einem Vertreter des Herrscherclans in Saudi-Arabien. Und rechts unten, vielleicht so als kleiner Bezugspunkt, ein Saudi, der in den 80er Jahren gemeinsam mit den USA, der Bundesrepublik und anderen westlichen Staaten Afghanistan-Krieg geführt hat gegen die Sowjetunion, sich dann aber mehr oder weniger selbstständig gemacht hat und auch eben gegen seine einstigen Verbündeten vorgegangen ist, nämlich Osama bin Laden, ein Vertreter dieses wirklich ganz krassen und dann nochmal terroristisch radikalisierten Islamismus. Der aber, wie gesagt, auf dem saudischen Islam basiert, und Osama bin Laden ist von seiner Entwicklung her sicherlich kein Einzelfall. Es gibt sowas durchaus immer wieder, dass eben Kräfte in Saudi-Arabien sich in dieser Form auch radikalisieren. Das ist also ein Bündnispartner des Westens insgesamt, vor allem seit 2003. Vielleicht erinnert euch noch, 2003 gingen so die Bilder durch die Presse, da stand Schröder da irgendwo in der Wüste mit so einem saudischen Scheich und hat, ich glaube, ein Bäumchen gepflanzt oder sowas. Jedenfalls 2003, das war das Jahr des Golfkriegs, ne, wo Irak ausgeschaltet wurde und wo die Entscheidung gefällt wurde, man muss, um Iran einzudämmen, Verbündete sammeln, und zu diesen Verbündeten gehört seit damals eben vor allem Saudi-Arabien. Verstärkt seit 2007, 2008, dass alle paar Wochen neue Meldungen durch die Presse geistern über neue Panzer oder was weiß ich für Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien oder Katar oder noch andere Staaten auf der arabischen Halbinsel. Das ist kein Zufall, sondern Ergebnis dieses Bündnisses gegen Iran. Katar, da trifft dasselbe in ganz ähnlicher Weise zu, hier eingekringelt. Ein ganz kleines Emirat, nicht zu verwechseln mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, die östlich davon liegen. Katar ist ein eigenes Emirat, ist eigentlich ein sehr kleiner Staat. Die eigentliche katarische Bevölkerung umfasst gerade mal 300.000 Menschen. Es leben dann noch ungefähr 1,8 Millionen Arbeitsmigranten, Migrantinnen dort, vor allem aus Südasien, die unter teils erbärmlichen Bedingungen dort leben. Aber die einheimische katarische Bevölkerung ist stinkreich, und seit Ende der 90er fährt Katar als Staat, als sehr reicher Staat, auch eine eigenständige Außenpolitik. Das hat ursprünglich Selbsterhaltungsgründe, denn die Saudis haben immer mal überlegt, ob sie nicht einfach Katar übernehmen, als ein Emirat mit sehr viel Erdgas vor allem, was den Saudis so ein bisschen fehlt. Und der Emir von Katar hat dann Ende der 90er Jahre begonnen, sich wichtig zu machen auf der internationalen Ebene, irgendwie außenpolitisch mitzumischen, um eben zu verhindern, dass er mit seinem Emirat von Saudi-Arabien geschluckt wird. Ein Ergebnis dieser internationalen Tätigkeit ist unter anderem rechts unten zu sehen, Al Jazeera, kennt ihr sicherlich, dieser Sender aus Katar, der in Arabisch und in Englisch vor allem sendet, in Englisch übrigens völlig anders als in Arabisch, die beiden Redaktionen mögen sich auch überhaupt nicht, das heißt also, wenn man den englischen Al Jazeera kennt, dann kennt man überhaupt nichts von dem Arabischen, das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Katar hat zuerst eine Rolle gespielt, die allgemein so als Vermittlertätigkeit bezeichnet wird. Das heißt, die haben viel Geld, die haben sich dann hingesetzt mit irgendwelchen Streitparteien zusammen, haben ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt, und hinterher war eine Einigung da. Seit Anfang 2011, also seit Beginn der Unruhen in der arabischen Welt, schaut es mit Katar anders aus. Denn seitdem, oder sagen wir spätestens seit dem Libyen-Krieg, ist es so, dass Katar eindeutig Partei ergreift. Und zwar zugunsten islamistischer Kräfte und, um es ein bisschen zu präzisieren, zugunsten von Kräften, die tendenziell der Muslimbruderschaft nahestehen. Saudi-Arabien unterstützt auch Islamisten, es sind aber sehr häufig diejenigen, die heute hier als Salafisten bezeichnet werden. Also Salafisten ist durchaus auch ein zutreffender Ausdruck, wenn man sich die wissenschaftliche Literatur anschaut. Gut, also Katar unterstützt seit 2011 vor allem eben islamistische Kräfte. Ein Symbol dafür ist der Prediger, der hier oben zu sehen ist, der Herr Al-Qaradawi, der über Al Jazeera verbreitet wird und sehr viel Anklang in der gesamten arabischen Welt findet, unter anderem eben auch oder vor allem natürlich bei islamistischen Kräften um die Muslimbruderschaft herum. Ja, das ist also der zweite Verbündete des Westens, der eben auch stark islamistische Kräfte fördert. Etwas irritierend sind immer Bilder wie dieses hier links zu sehen. Da ist die Merkel mit dem Staatschef von, also dem Alleinherrscher von Katar und seiner zweiten Ehefrau. Ich glaube, es ist die zweite oder dritte. Also er hat drei jedenfalls. Gleichzeitig muss man dazu sagen. Und das hier ist die zweite. Es ist immer die, die er auf Reisen mitnimmt, weil die einen relativ westliches Outfit hat meistens und die symbolisiert nach außen immer das Bild, das Katar von sich im Westen vermittelt. Das ist ein Bild eines modernen Emirats, das nicht mehr so repressiv sei und wo eben auch Symbol Frauenunterdrückung, eben Frauen auch ohne so einen Vollschleier rumlaufen können und genau das demonstriert eben die zweite Ehefrau des Emirs von Katar immer auf den Auslandsreisen. Das ist wie gesagt das Propagandabild, das Katar nach außen im Westen vermittelt. Tatsächlich entspricht das nicht den inneren Herrschaftsverhältnissen und es entspricht auch nicht der Tatsache, dass Katar auch nach außen stark islamistische Kräfte fördert. Jo, gut, der Unterschied ist also so ein bisschen der wie der zwischen Al Jazeera Englisch und Al Jazeera Arabisch. Nun ist es so, dass in Syrien, um wieder auf Syrien zurückzukommen, die beiden Staaten, die die engsten Verbündeten des Westens in Syrien sind und die gleichzeitig den Krieg auch am stärksten anheizen, genau Saudi-Arabien und Katar sind. Das sind Staaten, die da viel freier operieren können, weil es da keine Inlandskritik zu berücksichtigen gilt. Also man kann sich da die Finger schmutzig machen, ohne dass es größere Folgen hat. Und entsprechend ist es auch so, dass vor allem Katar und Saudi-Arabien sowas wie Waffenlieferungen abwickeln. Es ist nicht so, dass die unbedingt selber die Waffen liefern, da haben sie ja gar nicht die Fabriken dazu. Aber sie organisieren das, sie finanzieren das und sie liefern eben die Waffen an die aufständischen Syrien. Es ist nun so, dass nicht zufällig gerade diejenigen Aufstandsfraktionen Vorzug beliefert werden, die auch ideologisch Katar und Saudi-Arabien am nächsten stehen. Und insofern ist es völlig logisch, dass islamistische Aufständische in Syrien immer eine bessere Ausrüstung hatten, eigentlich schon sehr früh, als es die anderen Aufstandsfraktionen waren. Und insofern ist es auch kein Zufall, dass gerade die islamistischen Fraktionen inzwischen diejenigen sind, die dominieren. Wie gesagt, das Ganze ist ein Ergebnis der Kooperation der westlichen Staaten mit Saudi-Arabien und mit Katar. Also einer Kooperation, aus der der Westen sich auch nicht rausreden kann, weil er schlicht und einfach dazugehört, auch wenn andere eben die Drecksarbeit übernehmen. Die Ergebnisse kann man in Syrien inzwischen sehen. Hier zwei Bilder, die inzwischen auch allgemein bekanntere Al-Nusra-Front von sich verbreitet. Jabhat al-Nusra heißt sie. Ja, das ist eine inzwischen recht starke Miliz, die einige Teile in Syrien unter Kontrolle hat. Inzwischen macht sie auch dadurch von sich reden, dass sie Teile der syrischen Ölquellen unter Kontrolle hat und damit eben auch inzwischen sich selber Geld beschaffen kann. Das heißt, nicht mehr nur auf Geldquellen irgendwo anders angewiesen ist, sondern sich das einfach auch durch den Verkauf von Erdöl eben selber zumindest zum Teil beschaffen kann. Dass eine islamistische Miliz oder auch sonst islamistische Kräfte inzwischen in Syrien so stark sind, das hat natürlich Auswirkungen für die Bevölkerung dort. Hier nochmal eine Karte mit den Gebieten, die von den Aufständischen kontrolliert werden. Wobei es eine Karte von Stand Ende 2012 ist. Ich habe leider keine brauchbare, aktuellere Karte gefunden. Aber im Wesentlichen sind die Gebiete hier, das ist mein Stand jedenfalls, gleich geblieben. Wobei hier im Osten die Kontrolle etwas dichter geworden ist. Man muss zwei Sachen zu sagen. Zum einen ist hier viel Wüste, wo es eigentlich egal ist, wer da formal die Kontrolle beansprucht. Zum anderen sind aber auch einige Ölquellen, wo es dann eben doch wieder darauf ankommt, wer sie hat. Und nach Schätzungen von Beobachtern haben die Rebellen inzwischen die Kontrolle über immerhin 90% der syrischen Ölquellen. Das ist nicht die Welt, die syrischen Ölquellen, aber es ist schon ein Faktor, der eine Rolle spielt. Ja, und wie gesagt, die Tatsache, dass da islamistische Milizen jetzt vorherrschen, das hat Bedeutung für die Bevölkerung. Es ist ein Prozess, den man in Afghanistan tatsächlich in den 80er Jahren in ganz ähnlicher Weise gesehen hat. Auch da sind islamistische Milizen damals noch direkt vom Westen gefördert worden. Das Ergebnis war der fürchterliche Bürgerkrieg in den 90er Jahren in Afghanistan. Und wenn manche Syrien inzwischen mit Afghanistan vergleichen, dann ist das genau der Bezugspunkt. Hier zwei Fotos aus Azaz. Azaz ist eine Stadt im Norden Syriens, eine Kleinstadt, die seit inzwischen einiger Zeit von islamistischen Milizen kontrolliert wird. Die Folgen sind entsprechend. Es ist wohl noch nicht so, dass die da tatsächlich auch brachiale Körperstrafen einsetzen, aber die islamistische Herrschaft als solche ist doch sehr repressiv und dafür die Bevölkerung eben auch schon zu spüren. Und wie gesagt, das Eskalationspotenzial ist durchaus gegeben. Was jetzt nochmal diese Gebiete angeht, die von den Rebellen kontrolliert werden, da ist ein Faktor, wo tatsächlich in den westlichen Staaten inzwischen eine gewisse Rivalität einsetzt. Nämlich die Frage, wer hat eigentlich in diesen von den Rebellen besetzten Gebieten das Sagen? Natürlich hat niemand Interesse daran, dass da irgendwelche Rebellen das Sagen haben. Und es gibt meiner Wahrnehmung nach zumindest durchaus auch Befürchtungen im Westen, dass man das überhaupt nicht mehr so unter Kontrolle kriegt, so wie man es ja in Afghanistan in den 80er und dann in den 90er Jahren auch außer Kontrolle verloren hat. Entsprechend ist es so, dass auch in Berlin immer wieder gesagt wird, wir müssen jetzt dringend in diese Gebiete rein, wir müssen dringend da aufbearbeiten, finanzieren, und das Ziel dieser Aufbautätigkeit ist gar nicht mal unbedingt, dass da was aufgebaut wird, dass es den Menschen besser geht, sondern dass man da aufläuft als sozusagen derjenige, der eben der Befreier ist und der Aufbauer, ne? Also dass man da eben mit Hilfe von irgendwelchen Entwicklungs- oder humanitären Tätigkeiten letztlich dem eigenen Staat ein positives Bild und eine Verankerung auch vor Ort verschaffen kann. Das ist der Einflusskampf, der im Moment in den westeuropäischen Staaten und in den USA angestrebt wird, der wohl zum Teil auch begonnen hat und wo man sagen kann, es gibt an dieser Stelle tatsächlich eine Rivalität auf der einen Seite zwischen Deutschland und Frankreich, die ist spürbar. Auf der anderen Seite auch partielle Rivalitäten zwischen Deutschland und den USA, die im Kriegsverlauf so nicht unbedingt erkennbar sind. Ich muss da dazu sagen, dass meine Informationslage über die Tätigkeiten westlicher Staaten auf syrischem Territorium vor Ort sehr schlecht sind. Das heißt, über den Stand dieser westlichen Rivalitäten dort kann ich nichts Vernünftiges sagen. Vielleicht weißt du mehr, vielleicht auch nicht. Wenn jemand von euch mehr weiß, wäre das eine sehr interessante Sache. Ansonsten wären wir darauf angewiesen, halt einfach weiter zu beobachten und zu schauen, wie es sich entwickelt. Also ich kann da, mir ist nichts wirklich Zuverlässiges bekannt.
Dass Frankreich und Großbritannien da sehr eng zusammenarbeiten.
In Syrien?
Ja, also mit Bezug auf diese Opposition sozusagen. Also offenbar sich da ein Block, die sich da mit dem deutschen Imperialismus streiten.
Ja, ich würde auf diesen Streit gleich noch eingehen. Ich weiß nicht, ob er wirklich in Syrien so stark ist. Können wir vielleicht nachher noch drüber diskutieren. Also in Syrien sehe ich ein bisschen mehr so die Teilung zwischen den bewaffneten Tätigkeiten bei Frankreich und Großbritannien und den eher hier so dieser Schiene am Boden halt mit letztlich der GIZ oder sowas da reinzugehen. Aber gut, das können wir nochmal schauen. Aber mit diesem Gegensatz würde ich dann direkt weitermachen. Das wäre dann der nächste Punkt, denn der ist, glaube ich, unerlässlich, um zu verstehen, was vor allem in Mali passiert und wieso und in welchem Zusammenhang die Bundeswehr in Mali tätig ist. Es gibt eine Sache innerhalb Europas, die letztlich 2007 angefangen hat mit dem Regierungswechsel in Frankreich und mit dem Amtsantritt von Nicolas Sarkozy damals. Sarkozy hat eine Sache gemacht, er hat nämlich Frankreich zurück in den operativen Teil der NATO gebracht. Das war damit verbunden, dass Sarkozy das vor allem abgesprochen hat, interessanterweise mit Großbritannien und gar nicht so mit den Deutschen, worüber die Deutschen schon sehr sauer waren, dass Sarkozy da was macht, fast ohne sie und zusammen mit den Briten. Das Ganze hat Sarkozy dann noch ausgebaut. Hintergrund war eine Erfahrung, nämlich die Erfahrung in Frankreich, dass was das europäische Militärwesen anbelangt, also Schlagwort EU-Armee oder sowas, dass es da eine Auseinandersetzung gibt zwischen Frankreich und Deutschland, die aber die Deutschen immer für sich entscheiden können. Das war schon in den 90er Jahren so. In den 90er Jahren, als diskutiert wurde über den Aufbau eines Eurokorps und weiterer europäischer Einheiten, da gab es eine Debatte, wo die dann eingesetzt werden. Und da hat Rühe mal gesagt, in einem Spiegel-Interview oder Fokus, das Eurokorps ist kein Afrika-Korps. Und das Ganze sollte eigentlich nur aussagen, das Eurokorps wird, wenn deutsche Soldaten da beteiligt sind, nicht in den französischsprachigen Gebieten Afrikas eingesetzt werden, denn das ist die primäre Interessensphäre Frankreichs und Kriege in diesen Gebieten werden letztlich französische Kriege sein und deutsche Soldaten ziehen nicht für Frankreich in den Krieg. Das war so der Hintergrund für diesen Satz von Rühe damals. Die Bundesregierung hat das eigentlich immer durchgezogen. Soldaten sind nach Südosteuropa in den Krieg gezogen, also in die deutsche Interessenssphäre, aber nicht nach Afrika. Ausnahme war der erste Kongo-Einsatz 2003. Das war aber so eine Art Testfall praktisch, wie weit die Truppen eben verlegt werden können. Und dann noch der zweite Kongo-Einsatz, der aber schon sehr umstritten war. Und beide Kongo-Einsätze sind sehr pünktlich beendet worden. Frankreich hat also nicht das gekriegt, was es eigentlich wollte, nämlich einen Einsatz in seinem Interesse in den französischsprachigen Gebieten Afrikas. Sarkozy hat das nochmal probiert, 2007, 2008, mit einem Einsatz im Tschad. Der ist völlig gescheitert, schon auf EU-Ebene. Ja, und danach hat Sarkozy gesagt, okay, wenn also die Deutschen hier in Europa schon so das Sagen haben, dass das europäische Militär nur in deutschen Interessengebieten kämpft, dann drehen wir den Spieß etwas um. Und zu diesem Zeitpunkt hat er dann angefangen, eng mit Großbritannien zusammenzuarbeiten auf dem militärischen Bereich. Das mündete erstmal darin, Entschuldigung, hier noch EADS, also ein Konzern, der noch aus dieser alten Phase der deutsch-französischen Militärkooperation stammt, ne, wo man noch gesagt hat, Deutschland und Frankreich bauen zusammen das französische Militär auf mit ein bisschen drumherum und dann wird es europäische Einsätze geben. Eine nächste Stufe war dann das hier. Das war Ende 2010, Anfang November genau genommen, wo Sarkozy und David Cameron sich getroffen haben und, das ist hier gar nicht so sehr beachtet worden, eine sehr weitreichende militärische Zusammenarbeit beschlossen haben. Nicht nur militärisch, sondern auch rüstungswirtschaftlich. Die haben beschlossen, wichtige Rüstungsprojekte zusammen zu starten. Sie haben zum Beispiel beschlossen, ihre Flugzeugträger kompatibel zu machen, zusammen Drohnen zu entwickeln, glaube ich auch. Sie haben auch beschlossen, zusammen eine Kampftruppe aufzubauen, also sowas wie die EU Battle Groups, nur halt parallel dazu und unter britisch-französischem Kommando. Und sie haben auch beschlossen, eben da gemeinsame Manöver zu veranstalten mit einer britisch-französischen Kampftruppe. Und kommentiert hat das damals bei diesem Treffen David Cameron mit dem Satz, Zitat, Großbritannien und Frankreich haben eine gemeinsame Geschichte durch zwei Weltkriege hindurch. Zitat Ende. Ne? Also, ja, das war deutlich. Und genauso ist es auch begriffen worden in Berlin. Deutsche Thinktanks haben irgendwann mal, also in dem Fall die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die hat eine Schrift rausgebracht, eine Analyse dieses Prozesses, hat sehr sorgfältig diesen Prozess analysiert. Das Papier ist sehr lesenswert übrigens. Und das ist betitelt worden mit die neue Entente Cordiale. Ne? Die Entente Cordiale war ja das britisch-französische Bündnis vor dem Ersten Weltkrieg. Also so ernst nehmen die das durchaus. Jo, das ist das Papier halt, dieses Übereinkommen und das hier war der erste Praxistest. Das ist eine Rafale, angeblich, man kann es ja nicht überprüfen, wie sie nach Libyen fliegen, um halt in Libyen zu bombardieren. Der Libyen-Krieg ist einer, der letztlich, also im März oder sagen wir so im Februar 2011 waren ja alle irgendwie, alle Staaten haben überlegt, greift man jetzt in diesen libyschen Bürgerkrieg mit eigenen Waffen auch mit ein oder macht man es nicht. Und die Deutschen haben ihre Kriegsschiffe runtergeschickt vor die Küste, waren damit sogar die ersten, die da rumgeschippert sind mit der Kriegsmarine. Dann wurde diskutiert und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat Sarkozy auf die wirklich Druck gemacht und hat den Krieg da für sich beschlossen und dann auch vorangetrieben. Das heißt also ab ungefähr, das muss so der 10.11. März 2011 gewesen sein. Ab da war klar, wenn es einen Krieg geben wird, dann wird es ein Krieg auf französische Initiative sein. Auch mit französischen Zielen aus Sicht der französischen Bourgeoisie nachvollziehbar und logisch und irgendwie auf den ersten Blick vielleicht auch stringent. Das war aber gleichzeitig der Punkt, wo die Deutschen dann wieder gesagt haben, nö, keine französischen Kriege in Afrika, jedenfalls keine mit deutscher Beteiligung. Und das war der Punkt, wo in Berlin letztlich beschlossen worden ist, also die endgültige Entscheidung ist später getroffen worden, aber wo die grundlegende Linie beschlossen worden ist, kein Krieg für französische Interessen in Libyen. Das war also der Punkt, wo dieser Gegensatz zustande gekommen ist. Ja, und das war der Grund für die deutsche Verweigerungshaltung gegenüber dem Libyen-Krieg. Tatsächlich ist der Krieg trotzdem zustande gekommen. Die Deutschen haben sich wahrscheinlich auch diplomatisch verzockt dabei. Sie haben vermutlich mit einem russischen Veto gerechnet, was es aber nicht gegeben hat. Ja, und dann sind eben Großbritannien und Frankreich gemeinsam in den Libyen-Krieg gezogen mit US-Unterstützung, haben übrigens wenig später auch gemeinsame Manöver durchgeführt, obwohl das war im Juni 2011, also noch während des Krieges letztlich. Und in diese Manöver sind schon die ersten Erkenntnisse aus dem Libyen-Krieg eingeflossen. Also die Erkenntnisse, was man machen kann, was man nicht machen kann, wie man zusammenarbeitet, wie man es besser nicht macht. Ja, das ist wie gesagt ein Ergebnis dieses, also alles ganz bittere Geschichten, dieses, wenn man so will, Bündnisses, das gegen eine deutsche Hegemonie in Europa auf militärischer Ebene gerichtet ist. Das sind die Folgen am Boden dieses innereuropäischen Zwistes. Also bitterer geht es eigentlich kaum. Dieser Zwist zwischen Deutschland auf der einen Seite und Großbritannien und Frankreich auf der anderen Seite ist auch genau das, was hinter dem Streit um eine Zusammenlegung von EADS und PA Systems gestanden hat. Es war nach den Plänen nämlich so, dass dieses fusionierte Teil Hauptquartiere in London und Paris hätte haben sollen, was wiederum die Deutschen nie zugelassen hätten. Und deswegen haben sie ein Veto dagegen eingelegt. Aber Hintergrund ist auch dieses britisch-französische Bündnis. Man kann sich jetzt fragen, wie weit das tatsächlich in Syrien auch aktiv ist, ne? Genau dieses Bündnis. Aber also vielleicht können wir das nachher nochmal dann im Detail diskutieren. Da ist es auf jeden Fall, und zwar ganz erklärtermaßen, überhaupt nicht verheimlicht. Eine Rolle spielen tut dieses Bündnis auf jeden Fall auch im Krieg in Mali. Zu Mali muss man, abgesehen davon, dass es erstmal auch französisches Interessengebiet ist, eine ehemalige französische Kolonie und damit eigentlich von der langen Linie her für einen deutschen Militäreinsatz tabu. Da muss man aber noch mehrere Sachen vorher sagen. Eine Sache ist, hier ist die gesamte Sahelzone. Das ist eben ein trockenes Gebiet, noch nicht ganz Wüste, aber so das Übergangsgebiet dazu. Es sind weite Gegenden, die sehr, sehr dünn besiedelt sind, die auch ganz schlecht staatlich kontrolliert werden können, wahrscheinlich auch auf jeden Fall auch ganz schlecht oder kaum staatlich kontrolliert sind. Liegt auch an den Staaten dort und ist alles eine ganz komplexe Geschichte. Es findet sehr viel da statt. Also hier ein Urlaubsbild, so wie man sich die Sahara immer vorstellt. Aber was da stattfindet, das sind eine Menge andere Geschichten. Eine Sache, die stattfindet, ist auf jeden Fall ein, sagen wir mal so, staatlich nicht sanktionierter Handel. Also das, was gemeinhin als Schmuggel bezeichnet wird. Es gibt natürlich einen Schmuggel von Drogen durch die Sahara. Nicht selten ist es so, dass das Drogen sind, die aus Südamerika kommen, die da mit einem Flugzeug entweder nach Westafrika transportiert werden oder rechts oben ist ein Flugzeugwrack, in dem Kokain gefunden worden ist oder zumindest sein soll, aber ich halte die Geschichte für im Prinzip glaubwürdig, wo eben dann auch das Zeug sogar teilweise weiter in die Wüste rein transportiert wird und von dort eben Richtung Europa verschifft. Es gibt natürlich auch einen umfassenden Waffenschmuggel, links unten noch so einen Wrack von so einem Schmuggeltransporter, der durch die Wüste gefahren ist. Und es werden natürlich auch in zunehmendem Maße Menschen da transportiert. Die unerwünschte Migration nach Europa ist ja ein Punkt, der hier immer sehr viel thematisiert wird von der hiesigen Bourgeoisie. Das sind eben LKWs, die durch die Wüste fahren. Es gibt auch das inzwischen viel thematisierte Öl und Uran und solche Sachen. Hier ist eine Karte, auf der Rohstoffe eingezeichnet sind in der Sahara und in der Sahelzone. Das sind vor allem Gasvorkommen hier oder also hier zum größten Teil in der Sahara hier oben. Das sind auch tatsächlich wichtig, riesige Uranvorkommen, vor allem im Niger. Das sind teilweise auch Goldvorkommen hier weiter unten. Man muss zu sagen, also dieses Uranvorkommen im Niger, das ist eigentlich überhaupt für Frankreich nie ein Problem gewesen. Die haben da praktisch so eine Ortschaft hingestellt, das wird schwer bewacht. Areva halt das Uran ab, was Frankreich braucht und auch noch Deutschland weiterverkauft. So ist es schlicht und einfach. Ein richtig großer Teil der französischen Uranversorgung kommt daher, aber das war nie ein Problem. Das ließ sich relativ einfach sichern. Es gab billige Arbeitskräfte und wie gesagt, das lief eigentlich aus französischer Sicht recht rund. Trotzdem ist es so, dass in den letzten Jahren dieses Gemisch aus unerwünschtem Handel, auch Rückzugsort für irgendwelche, was auch immer für Organisationen sich ein Gemisch entwickelt hat, das den europäischen Staaten nun nicht mehr recht ist. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, jetzt muss ich dummerweise nochmal die Karte kurz zurück, weil ich da was falsch kopiert habe. So, hier sieht man ja noch oben im Norden Europa. Und ich denke, wenn man sich mal die letzten 20 Jahre vielleicht anschaut, dann kann man ja sagen, Europa hat sich schon immer dichter zusammengeschlossen im Rahmen der EU. Das heißt, das Ganze ist immer komplexer geworden. Dann ist es aber gleichzeitig auch so gewesen, dass Unruhen an den Rändern, also hier zum Beispiel, oder Sachen, die als Unruhe wahrgenommen werden, hier die Migrationsbewegungen oder auch die Schmuggelbewegungen dadurch, dass die für dieses sich fast reichsähnlich zusammenbauende Gebilde EU halt die Unruhen an den Rändern praktisch immer unangenehmer geworden sind. Also wenn man tatsächlich so einen Block aufbaut, so einen ist es jetzt ein staatlicher Block, ist es was eher reichsähnliches oder was auch immer, ne? Aber jedenfalls, wenn man das zusammenbauen will, dann kann man Unruhen an den Rändern so aus herrschaftstechnischer Sicht nicht besonders gut brauchen. Und solche Unruhen an den Rändern, die kamen immer wieder aus Sicht eben der herrschenden Bourgeoisie hierher, nämlich aus diesen unkontrollierbaren Sahara- und Sahelzonen. Und die Idee, dass man da kontrollierend eingreifen muss, die ist tatsächlich etwas älter. Sie wird vor allem sehr stark vorangetrieben seit dem Libyen-Krieg. Der Grund ist schlicht und einfach. Libyen liegt auch als Staat völlig in Schutt und Asche. In Libyen können alle machen und tun, was sie wollen oder auch nicht. Und tatsächlich ist es so, dass in Libyen, das ja auch weitgehend zerfallen ist, es haufenweise Milizen gibt. Und unter diesen Milizen gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe, auch dank Saudi-Arabien und Katar beispielsweise, die eben islamistische Milizen sind und weitergehende ideologische Ziele verfolgen, nämlich die Ausbreitung des Islam ihrer Prägung. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass sie ein Interesse hatten, im Norden Malis einzugreifen, wo übrigens, auch so eine kleine Geschichte am Rande, Katar und Saudi-Arabien auch schon lange missionieren, und zwar in ihrem Sinne, also praktisch islamistische Strukturen schon lange aufbauen. Und seit dem Libyen-Krieg, also seit Libyen als Staat kaputt ist praktisch und da keine Kontrolle der Waffenbewegungen oder der Grenzen mehr stattfindet, ist es so, dass eben solche Milizen dann einen völligen Freiraum haben. Und die sind tatsächlich da, die haben das genutzt, die haben Waffen nach dem Nordmali geliefert, und dass eben Mali im Frühjahr, Frühsommer 2012 dann nicht nur erstmal von Tuaregs okkupiert wurde, der Norden des Landes, sondern dass dann auch islamistische Milizen gekommen sind, das ist tatsächlich eine Folge dieses Prozesses auch. Das hier ist eine Karte, die jetzt schon eher abbildet, wie sich im Moment die herrschenden Kreise im Westen dieses Gebilde da vorstellen. Und da wird es schon etwas brisanter. Da sieht man hier wilde Linien, die da rauf und runter gehen. Das sind so die alten Handelswege, die aber inzwischen auch genutzt werden von Milizen, um zum Beispiel eben im Norden Malis ihre Verbündeten aufzurüsten. Dann sieht man hier mittendrin irgendwelche Bohrtürme, Erdgasförderanlagen, und jeder und jede versteht sofort, Waffenströme, Erdgasförderung, das ist brisant, was sich da abspielt. Und so ist es ja schon in gewissem Maß auch tatsächlich. Und das hat man ja gesehen, als eben in Mali diese islamistischen Milizen im Laufe des Jahres 2011 tatsächlich den Norden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht haben und dann auch versucht haben, die Kontrolle langsam aber sicher zumindest ein Stückchen noch in Richtung Süden auszuweiten. Das ist jetzt der Punkt gewesen, wo vor allem in Frankreich der Beschluss gefällt worden ist, da früher oder später reinzugehen, um nämlich die ehemalige Kolonie Mali, also das französische Interessengebiet, dort nicht zu verlieren. Nun gab es auf deutscher Seite natürlich die Frage, hier noch ein Bild von den Tuareg-Milizen, die zuerst als Heimkehrer aus dem Libyen-Krieg eben den Norden Malis besetzt haben, bevor dann, das hier ist ein Propagandabild, dass islamistische Milizen in Nordmali von sich verbreitet haben. Was davon zu halten ist, ist eine ganz andere Frage, aber jedenfalls, das sind die, die dann eben gekommen sind und sich da praktisch das Land unter ihre Herrschaft gebracht haben. Ja, das war zu schnell. Das war eben der Punkt, wo Frankreich gesagt hat, da muss man rein, sonst verliert man die Kontrolle über das eigene Interessengebiet. Und damit übrigens dann auch, und das wäre dann ja relevant, die Kontrolle zum Beispiel über die Uranvorkommen im Niger. Und das wäre dann tatsächlich ein Verlust, ne? Also die Uranmine dort zu verlieren an irgendwelche islamistischen Milizen, das wäre aus Sicht eben der französischen Bourgeoisie eine Horrorvorstellung gewesen. Entsprechend haben sie gesagt, sie wollen da rein, und die Sache bei den Deutschen ist damals dann gewesen, dass die Begeisterung nach wie vor nicht sehr groß war, in einem französischen Interessengebiet militärisch zu intervenieren, dass man aber gesagt hat, man muss aus dem Libyen-Krieg lernen. Und der Libyen-Krieg zeigt, dass die Franzosen es notfalls mit den Briten alleine machen, wenn man nicht mitmischt. Und dann ist man gänzlich außen vor. Also muss man irgendwie mit rein. Und das erklärt meiner Ansicht nach eben die Linie, die die Bundesrepublik seitdem fährt, den Mali-Einsatz schon mittragen, da auch ein bisschen mitmischen, sich zuerst nochmal da ein bisschen zieren und die Franzosen blockieren. Vielleicht erinnert ihr euch an die Sache mit den Tankflugzeugen, wo die Deutschen zuerst gesagt haben, nee, wir haben da keinen TÜV-Stempel drauf, dass wir auch französische Flugzeuge betanken dürfen. Das haben die wirklich gesagt. Daraufhin gab es etwas Ärger und sie haben dann doch irgendwann angefangen, die französischen Flugzeuge Luft zu betanken. Aber so diese Linie wird weitergefahren. Heute ist es tatsächlich so, dass die Deutschen mit beteiligt sind, und zwar auf der einen Seite an AFISMA, also dieser Unterstützungsmission, wie es offiziell heißt. Das heißt, das ist so eine Art Logistiktruppe, an der sich die Bundeswehr beteiligt. Die ist stationiert in Dakar im Senegal. Senegal ist einer der wichtigen Staaten der Frankophonie, also der französischen Einflusssphäre in Westafrika. Und da sitzen jetzt die Deutschen auch mit Militärs mit drin. Im Senegal, wäre also Punkt 1. Punkt 2 ist, dass sie inzwischen auch in Mali mit dabei sind. Hier eine Kompanie, von der die Bundeswehr sagt, das ist die Kompanie, die wir gerade ausbilden. Dieses Bild haben sie sich auf die Website gestellt. Sie sind also in Mali mit dabei, mischen also in den Entscheidungsprozessen in Mali mit. Und mit dieser ganzen Geschichte verbunden ist eine Einflussoffensive überhaupt in der Frankophonie, also in den französischsprachigen Staaten Westafrikas. In den letzten 3 Monaten sind 3 Herren in Berlin aufgelaufen, die noch nie da waren, bis auf einen, ich glaube, der war schon mal, nämlich links oben der Ouattara, der Staatspräsident aus Côte d'Ivoire, aus der Elfenbeinküste, der in Berlin gewesen ist zu Gesprächen, rechts oben Beni Yayi, der Staatschef aus Benin, einem weiteren Staat der Frankophonie in Westafrika, also der französischsprachigen Einflusssphäre, und unten jetzt gerade gestern in Berlin gewesen Mahamadou Issoufou, der Staatspräsident aus Niger, dem Staat übrigens, wo diese französischen Uranminen liegen. Und der hat jetzt eben gestern in Berlin mit der Merkel gesprochen, übrigens gleich anschließend daran mit Vertretern des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Seine Botschafterin in Berlin hat vorher verbreiten lassen, dass das ein historischer Tag sei für Niger, weil Niger jetzt zum ersten Mal endlich einen Staatspräsidenten nach Berlin schickt dürfe, und das müsse man jetzt nutzen, um die Wende einzuleiten im deutsch-nigrischen Verhältnis und da eine intensive Kooperation hinzukriegen. Ich denke, was man deutlich sehen kann, ist, dass im Moment die Bundesregierung diesen Mali-Einsatz nutzt, um ihren Einfluss in der gesamten französischsprachigen Einflusssphäre in Westafrika zu vergrößern. Das ist ein nicht militärisches Ziel dieses Einsatzes, aber es ist eins, was damit verfolgt wird und was praktisch der Hintergrund gewesen ist für die Entscheidung, eben in diesen Krieg mit reinzugehen. Der übrigens keineswegs beendet ist. Also Guerilla-Aktionen im Norden von Mali gibt es bis heute immer, auch wenn davon nur wenig zu lesen ist. Gut, also hier in Mali kann man sehr deutlich die Streitigkeiten sehen zwischen Deutschland und Frankreich, also diese innereuropäischen Streitigkeiten, die letztlich eben in Westafrika ausgetragen werden. Gut, jetzt habe ich doch schon ein bisschen wieder überzogen. Soll ich kurz noch zwei Sätze sagen zum Horn von Afrika oder sollen wir es? Ja? Gut. Dann, ich versuche es knapp zu machen. Also Horn von Afrika ist nochmal eine andere Baustelle, etwas unterschiedlich gelagert. Einmal hier, also vielleicht um nochmal kurz deutlich zu machen, was die Bundeswehr dort tut. Zum einen schippert sie hier rum im Meer, um offiziell die Piraten dort zu bekämpfen. Also sie gehen schon auch gegen Piraten irgendwie vor, das machen sie schon. Der Hintergrund ist, dass der Handelsweg hier durch den Golf von Aden, dann die Meerenge hier ins Rote Meer und dann den Suezkanal der zentrale Handelsweg ist für die Schiffstransporte nach Asien, vor allem auch nach Ostasien, damit nach China. Das bedeutet, der europäische und auch der deutsche China-Handel ist ganz eklatant angewiesen auf diese Handelsroute. Und wenn da was anbrennt, dann brennt der Export an. Und das, was das bedeuten kann, das hat Lars ja vorhin beschrieben, welche Bedeutung das hat. Also da darf nichts anbrennen. Insofern ist der Einsatz da schon auch aus ökonomischer Sicht durchaus wünschenswert, sagen wir es mal so. Eine zweite Sache ist, dass die Probleme mit der Piraterie viel zu tun haben mit Somalia. In Somalia gibt es schon lange Chaos. Also Chaos ist eigentlich, ich weiß nicht, es sind wirklich fürchterliche Zustände in Somalia. Bürgerkrieg und Milizen, die miteinander rivalisieren. Völlig zerstörte Ökonomie, ganz fürchterliche Verhältnisse. Die gibt es aber schon seit Anfang der 90er Jahre. Für die hat sich eigentlich niemand interessiert, bis es eben diese Piraterie gab. Und die versucht man jetzt wieder in den Griff zu bekommen. Dazu gibt es außer diesen Marineeinsatz hier noch andere Maßnahmen. Ins Land rein schickt man westliche Soldaten eigentlich nicht mehr, denn man kann es anders lösen aus Sicht der westlichen Bourgeoisien. Die Bundeswehr zum Beispiel bildet in Uganda hier ungefähr Soldaten aus, ugandische Soldaten, die dann in Somalia eingesetzt werden, die also da die Drecksarbeit für die Bundeswehr, für die Deutschen übernehmen. Das ist nicht das Einzige. Es gab zeitweise Polizeiausbildungsprojekte in Äthiopien. Die äthiopischen Truppen spielen auch eine Stellvertreterrolle für, in dem Fall den Westen insgesamt, fallen auch immer wieder nach Somalia ein, um dort bestimmte missliebige Entwicklungen zu unterdrücken. Auch Kenia hat sich inzwischen reinziehen lassen in den Krieg in Somalia auf massiven westlichen Druck hin. Ja, das wären so die wichtigsten Punkte am Horn von Afrika. Die Sache am Horn von Afrika ist eine doppelte eigentlich. Die eine Seite davon ist das mit dem Handelsweg, das spielt tatsächlich eine Rolle. Die zweite Seite, hier nochmal die Piraten, eine zweite Seite ist, jetzt kommt wieder die leider nicht erkennbare Weltkarte, die zweite Seite ist, dass sich das Ganze ja irgendwie schon im Indischen Ozean abspielt, zumindest aus Sicht so eines Marinesoldaten. Wenn ein Marinesoldat da rumschippert, dann weiß er genau, er fährt im Indischen Ozean rum und das ist ein anderes Gebiet, eine andere Weltregion schlicht und einfach. Und den Indischen Ozean hat man jetzt sozusagen mit der Marine schon mal betreten. Der Indische Ozean, da sagen Strategen, das ist eines der ganz entscheidenden Gebiete für die nächsten Jahrzehnte und zwar wegen der Auseinandersetzung mit China, die möglicherweise ansteht. Da geht es jetzt praktisch schon über in das, was am Samstag am Schluss kommt. Also da werden wir dann sicherlich auch noch anschließen können an die Thematik. Aber Tatsache ist, China ist hier, da gibt es auf der einen Seite den
großen Gegner Chinas, nämlich die USA, wo unklar ist, wie sich das Verhältnis genau entwickeln wird, also wie scharf und wann sich der Konflikt zuspitzen wird. Die USA reden inzwischen vom pazifischen Jahrhundert, also für die spielt sich inzwischen der Schwerpunkt ihrer außenpolitischen Tätigkeit hier ab, was auch die starken Tätigkeiten in Südostasien erklärt. Und Südostasien hier ist übrigens die Straße von Malakka. Das ist eine Meeresenge, die eigentlich mindestens so wichtig ist wie hier der Seeweg am Horn von Afrika. Denn da gehen die gesamten chinesischen Öl- und Flüssiggastransporte zum Beispiel durch. Und da hat inzwischen wohl aus militärstrategischer Sicht vor allem die USA den entscheidenden Einfluss über einen Stützpunkt in Singapur und die Kooperation mit Indonesien. Ja, und hier die Straße von Malakka, das ist schon, das grenzt direkt an den Indischen Ozean. Und der Indische Ozean ist auch ein Meer, das eben für China sehr wichtig ist, weil China seine Energiezufuhr hierher kriegt. Die versuchen inzwischen schon einiges hier über Malaysia abzuwickeln mit Pipelines, um da den Seeweg zu verkürzen. Und sie bauen hier punktuell auch Häfen mit aus, schon mit dem Gedanken im Hintergrund, dass man die eventuell auch für Marineschiffe nutzen kann. Und tatsächlich ist es aber so, dass eben die westlichen Militärstrategen, das gilt auch für die deutsche Marine, tatsächlich den Indischen Ozean inzwischen immer stärker in den Blick nehmen. Es gab in den letzten Jahren auch schon Manöver im Indischen Ozean. Und der Marineeinsatz am Horn von Afrika steht auch in diesem Kontext. Das hat übrigens Ulrich Weißer, der kürzlich verstorben ist, Marineadmiral, glaube ich, war und auch lange im Verteidigungsministerium gearbeitet hat, mal ausdrücklich so formuliert, sogar in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, also völlig offen. Offener geht es kaum. Wir sagen, dieser Antipiraterie-Einsatz hat eine Komponente, die schon perspektivisch in Richtung China blickt und mögliche Auseinandersetzungen mit China. Gut, und um noch die Sache vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, wo wir schon bei China sind. Ihr habt sicher mitgekriegt, gestern die Meldung über die Bestätigung der Panzerlieferung an Indonesien. Ungefähr 150 Panzer werden an Indonesien geliefert. Das ist jetzt amtlich. Und das ist natürlich genau dieselbe Sache, die da auch wieder eine Rolle spielt hier. Deutsche Panzer bei einer Waffenschau in Jakarta in Indonesien halt. Und genau diese Panzer werden jetzt darunter geliefert. Hier dieses Inselarchipel in Südostasien und hier die Straße von Malakka, diese wirklich strategisch wichtige, dieser strategisch wichtige Seeweg, den manche Militärstrategen in Deutschland schon als Fulda Gap des 21. Jahrhunderts bezeichnen.
Was?
Fulda Gap des 21. Jahrhunderts. Also diese
Ebene.
Einfallpforte, genau.
Wer also kommt.
Ja, genau.
Das ist Deutsch,
wo sie uns überfallen werden, ne? Die werden über Fulda gekommen.
Und zum Glück haben wir.
Ja, aber so soll es halt den Chinesen auch gehen. Das war die Straße von Malakka, so wie damals das Fulda Gap. Und also das ist wirklich ein Originalzitat aus einem deutschen Think Tank. Gut, also wir sagen, auf der Ebene dieses Marineeinsatzes am Horn von Afrika und bei den Rüstungsexporten natürlich kommt tatsächlich China auch schon, wenn man so will, fast operativ in den Blick. Gut, dann damit wäre ich durch. Dann würde ich sagen, können wir einfach weiter diskutieren. Danke fürs Zuhören.